Okay, wir sind ein bisschen spät dran. Der Matthias hat ein bisschen länger gebraucht. Deswegen werden wir jetzt auch gleich loslegen. Netzwerkauthentifizierung mit FreeRadius und OpenLDAP. Der Speaker ist Robert Sander von der Heinlein Support GmbH. Bitte schön.
Ja, vielen Dank. Hört man mich gut? Mein Name ist Robert Sander von der Heinlein Support GmbH. Wir sind ein Berliner Linux-Dienstleister und setzen für Kunden verschiedenste Projekte um. Eins dieser Projekte war über Weihnachten mal eine Netzwerkzugangskontrolle im Büro-LAN, wo die Switche sich eben Zugangsdaten über FreeRadius und OpenLDAP geholt haben. Das wird jetzt hier also einen Vortrag, der dieses Projekt beschreibt, durchaus auch ein bisschen technischer Natur. Die Heinlein Support, wer sie noch nicht kennt, bietet seit 20 Jahren Wissen und Erfahrung rund um Linux an. Wir machen Consulting, wir unterstützen auch mit SLAs 24/7 Support und in unserer Eigenschaft als Berater blicken wir halt in große und kleine Unternehmen rein, was zumindest die IT angeht. Warum möchte man Netzwerkzugangskontrolle machen? In seinem Büro-LAN möchte man natürlich nur bekannte Teilnehmer haben. Das heißt, ich habe in jedem Büro Netzwerkdosen, die sind wahrscheinlich immer gepatcht. Und ich habe auch ein WLAN, was per se offen ist, weil es ja drahtlos ist. Und ich möchte vielleicht verschiedene Netzwerkteilnehmer trennen. Das heißt, ich möchte unterscheiden zwischen verschiedenen Mitarbeitergruppen, wie zum Beispiel Softwareentwicklern und der Personalabteilung, die ja durchaus sensiblere Dokumente bearbeitet. Ich möchte vielleicht bestimmte Geräteklassen trennen, wie Drucker, Voice-over-IP-Telefone oder meine Switch-Infrastruktur. Ich möchte vielleicht Partnern und Gäste extra Netzzugang anbieten können, ohne dass sie auf meine eigenen Netzwerk-Shares direkt Zugriff haben. Ich möchte dann diese Netzwerkbereiche natürlich durch eine Firewall trennen, sodass der Zugriff untereinander geregelt ist. Das andere ist die Bequemlichkeit. Wir als Admins, sage ich jetzt mal, sind ja nicht unbedingt motiviert, ständig irgendwo hinzurennen, um ein Kabel zu patchen. Das heißt, eigentlich möchte man ja an jeder Dose auch einen gepatchten Zugang haben. Ja. Hat auch den Vorteil, dass Mitarbeiter mit ihren Laptops mal eben wechseln können und überall einen Netzwerkanschluss finden. Und Gäste kommen eben mal eben ins Internet, ohne dass man kompliziert einen WLAN irgendwo hinlegen muss und das extra patchen muss. Eine einheitliche Konfiguration der Switches ermöglicht dann auch oder reduziert den Aufwand für die Kontrolle und das Management der Switchports. Ich habe dann keinen Aufwand, wenn der Teilnehmer wechselt. Ja, ich habe an dem einen Tag, an dem einen Port einen Gast dran, an dem anderen Tag dann einen Mitarbeiter und muss an meiner Switch-Konfiguration nichts ändern. Das reduziert auch sehr deutlich den Administrationsaufwand. Wie wird das erreicht? Ein paar Grundlagen führe ich jetzt an. Als erstes braucht man natürlich WLANs. Ich hoffe mal, dass jeder davon schon gehört hat zumindest. WLANs werden erreicht, indem in den Ethernet-Paketen auf dem LAN eine WLAN-ID angegeben wird und die Switches diese WLAN-ID auswerten können. Man unterscheidet dann den Port je nach Einrichtung zwischen tagged und untagged. Ein tagged-Port ist ein Port, bei dem der Teilnehmer, also das Gerät, das an diesem Switchport hängt, die Pakete bereits mit einer WLAN-ID übergibt, und ein Untagged-Port ist dann ein Port, bei dem der Switch den Tag zuweist, also die WLAN-ID, und nicht der Teilnehmer. die beiden Begriffe, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Untagged ist, dass der Switch zuweist und tagged, dass der Teilnehmer zuweist. Das bringt man gerne mal durcheinander. Mehrere VLANs können dann über einen Switch laufen und ich kann natürlich auch Switches untereinander so verbinden, dass die die VLAN-ID weitergeben. Ich kann damit meine Endgeräte verschiedenen VLANs zuordnen und habe damit eben auf der Ebene, auf der Ethernet-Ebene schon die Möglichkeit, meine Netzbereiche zu trennen, ohne dass ich dafür an der Kabelinfrastruktur was ändern muss, weil ich ja auch da mein Büro-LAN oder mein Campus-LAN möglichst einfach verkabeln möchte und nicht für jedes Teilnehmernetz eine eigene Switch-Infrastruktur aufbauen möchte. Zwischen den VLANs brauche ich natürlich Router, weil ein so ein VLAN halt klassischerweise auch ein IP-Subnetz ist und damit eben geroutet werden muss, genauso wie zwischen LANs eben auch. Die zweite Komponente, die ich brauche, ist ein Radius, ein Remote Authentication Dial-In User Service. Der ist oder dieser Dienst ist entstanden aus der Notwendigkeit, Einwahlverbindungen zu authentifizieren, wird halt bei großen Providern auch genutzt, um Modemverbindungen und was man heutzutage alles so hat, zu authentifizieren. Spielt im WLAN-Bereich auch eine Rolle und im LAN-Bereich Stichwort 802.1x Standard. Der Radioserver erhält vom Authenticator die Login-Daten, also zum Beispiel ein Benutzername oder ein Passwort oder ein Zertifikat und überprüft dann die Anmeldedaten mittels verschiedener Authentifizierungsverfahren wie PubChub oder EAP und kann dann wiederum sozusagen als Backend interne oder externe Datenbanken nutzen. In dem Fall oder in dem Beispiel hier im Vortrag ist das dann natürlich ein Open LDAP. Der Radius ist darauf ausgelegt, kurze Nachrichten auszutauschen. Ein schnelles Antwortverhalten ist hier das Ziel, weil natürlich ein Teilnehmer, der sich irgendwo einstöpselt oder am WLAN anmeldet, auch schnell drin sein möchte. Das Extensible Authentication Protokoll wird benutzt im Radioserver bei der Authentifizierung mit Zertifikaten. Das kennt man aus dem WLAN-Bereich unter dem Namen WPA2 Enterprise. Heißt da auch 802.11i. EAP-TLS deutet schon darauf hin, dass es eben mit Transport Layer Security zusammenarbeitet. Da gibt es den Netzwerkteilnehmer, den Supplikanten, das ist unter Linux der WPA-Supplicant. Der fragt dann den Authenticator, das ist der WLAN-Controller, also der Access Point im klassischen Fall, oder eben den Switch. Und der wiederum ist eben der Vermittler zum Authentisierungsserver, in dem Fall hier dem FreeRadius. Ich brauche für die Authentifizierung mit Zertifikaten brauche ich natürlich eine Certificate Authority, die Server- und Teilnehmerzertifikate signiert und ausstellt. Und der Teilnehmer kann erstmal den Radioserver überprüfen anhand der Zertifikate. Der Radioserver muss natürlich den Teilnehmer überprüfen und dann anhand von Kriterien in bestimmte Teilnehmergruppen stecken, zum Beispiel. LDAP, hier auch nochmal angeführt, sollte heute ja eigentlich auch, sage ich mal, Allgemeinwissen sein, ist ein Verzeichnisdienst mit Baumstruktur, hat flexible Schemata, das heißt, ich kann die Einträge dort flexibel ergänzen mit Attributen. Ich habe damit alle Informationen über meine Teilnehmer an einer Stelle. Ich habe dank der entsprechenden internen Datenbank-Engines hier auch ein schnelles Lookup Und ich kann LDAP so aufsetzen, Open LDAP so aufsetzen, dass ich über Replikation, Master-Master-Replikation auch eine Ausfallsicherheit hinbekomme, was ja in dem Bereich Netzwerkzugangskontrolle auch wichtig ist. Wenn das nämlich ausfallen sollte, kommt plötzlich keiner mehr ins Netzwerk und dann kann keiner mehr arbeiten. Meistens ist so ein LDAP-Server schon vorhanden für Benutzeraccounts, zum großen Teil eben auch für Hosts. Wenn man sich ein Samba-Domain zum Beispiel vorstellt mit einem LDAP-Backend, da sind praktisch alle notwendigen Informationen auch schon enthalten. Wie sieht das dann in der Übersicht aus? Ich habe auf der linken Seite die Supplikanten, also die Netzwerkteilnehmer, Mobilgeräte, Voice-over-IP-Telefone, Rechner und Drucker. Ich habe dann den Access-Switch, das heißt den Switch, an dem die ganzen Ports hängen, in den Büroräumen zum Beispiel, oder den WLAN-Controller. Dann habe ich noch eine Switch-Infrastruktur, die halt meine ganzen Etagen verkabelt zum Beispiel, und habe dann irgendwo einen Radioserver stehen und einen LDAP-Server. Und die müssen alle miteinander reden können. Im Idealfall natürlich über ein eigenes WLAN, damit da niemand an den Traffic rankommt. Wie ist das umgesetzt? Das ist jetzt dann hier ein Beispiel, konkrete Umsetzung. Hier werden auch Herstellernamen genannt von Switches. Das soll dann keine Werbung sein, bitte, sondern einfach, weil das eben Teil dieses konkreten Projektes war. Erstmal der Ablauf. Ich habe Kommunikation zwischen dem Supplikanten, also dem Netzwerkteilnehmer, und dem Authenticator, also dem Access-Switch, die sich erstmal darüber verständigen, ob EAP gefahren wird oder nicht. Und wenn EAP gefahren wird, dann geht es nach links unten zum Zertifikat. Dann spricht der Authenticator mit dem Radioserver EAP-TLS und der Radioserver entscheidet über die Authentifizierung, schickt also ein Accept oder ein Reject zurück an den Switch, und bei einem Reject steckt der Switch den Teilnehmer in ein Gast-WLAN und ansonsten in einen WLAN, das dem Teilnehmer über den Eintrag im LDAP zugewiesen wird. Wenn nicht EAP gesprochen wird, geht es oben rum, dann sprechen die beiden halt CHAP miteinander, sprich Benutzername und Kennwort wird übermittelt, und der Trick hierbei ist, dass man dort die MAC-Adresse zum Beispiel als Benutzername und Kennwort nehmen kann und die Netzwerkteilnehmer, die ja zum Teil, sage ich mal, nicht besonders intelligente Geräte sind, dann einfach anhand ihrer MAC-Adresse identifiziert werden und in ein entsprechendes Netz gesteckt werden können. Das heißt, wenn ich alte Netzwerkdrucker habe oder Voice-over-IP-Telefone, die nicht EAP-fähig sind, dann kann man da immer noch auf die MAC-Adresse zurückgreifen. Da muss man sich dann überlegen, da besteht natürlich ein gewisses Risiko, MAC-Adressen lassen sich ja fälschen, aber in einem gewissen Rahmen ist das, denke ich, vertretbar. So, was müssen der Access-Switch bzw. der WLAN-Controller unterstützen? Wenn man also Hardware anschafft, um so eine Netzwerkauthentifizierung durchführen zu können, muss in der Feature-Beschreibung des Switches 802.1x auftauchen oder Radius, ja, oder Port Access Security, eventuell MAC-basierend. Es sollten WLANs unterstützt werden. Ich muss auf dem Switch einen Radioserver eintragen können. Und hier halt auch wieder so, dass der Switch selber sich gegenüber dem Radioserver auch wieder authentifizieren muss. Das heißt, da muss ich auch ein Passwort eintragen, mit dem sich der Switch beim Radioserver anmeldet. Und dann habe ich eben die Möglichkeit, den Port Access entweder anhand der MAC-Adresse zu steuern oder anhand von Zertifikaten. Das heißt, ich übermittle entweder die MAC-Adresse im Challenge-Response-Verfahren oder ich identifiziere den Teilnehmer anhand eines Eintrags im Zertifikat, üblicherweise der Common Name. Und jetzt hier das Beispiel bei Switches dieses Herstellers. Würde man das eben so eintragen, dass man hier einen Radius-Host angibt und dann die erste Gruppe, die ersten vier AAA-Kommandos sind dann für die MAC-Adress-basierte Zutrittskontrolle, wo ich dann eben sage, auf welchem Port-Range ich das einschalten möchte. Ich sage natürlich, dass ich pro Port nur eine MAC-Adresse zulasse, damit, wenn der Port dann freigeschaltet ist, nicht sich ein zweiter Teilnehmer mit einklinken kann, weil irgendein schlauer Mitarbeiter da noch ein Hub an seine Netzwerkdose im Büro gehängt hat. Ja. Und ich gebe vor, bei Netzwerkteilnehmern, die nicht authentifiziert sind, gebe ich eine WLAN-ID als Gastnetz vor. Das heißt, wenn der Radioserver sagt, der Teilnehmer ist nicht authentifiziert, weil der LDAP-Server am Ende den Teilnehmer nicht kennt, dann steckt der Switch den in ein vorgegebenes WLAN, was ich dann für meine Gäste benutzen kann. Ich muss auf das Adressformat achten, was der Switch dem Radioserver schickt. Da gibt es halt verschiedene Formate. Üblicherweise hat man ja Doppelpunkte zwischen den Bytes. Es gibt halt auch Formate mit Minuszeichen oder komplett ohne Trennzeichen. Da muss ich eben darauf achten, je nachdem, was der Radioserver da auch erwartet. Für die Authentifizierung per Zertifikat habe ich genauso vier Zeilen, die ich für die Konfiguration verwenden muss. Auch da gebe ich einen Port-Range an und ich kann, zumindest bei diesen Switches, kann ich eben auf einem Port beide Verfahren auch benutzen. Das heißt, der Switch kriegt mit, ob der Teilnehmer sich per Zertifikat anmelden möchte und wenn er das nicht tut, wird er halt dem Radioserver die MAC-Adresse des Teilnehmers senden, bevor er dann den Port aufmacht. Und auch bei Zertifikaten limitiere ich die Teilnehmer auf einen pro Port, setze ein Gastnetzwerk und sage am Ende, dass es aktiv ist. Das Ganze ist ganz gut dokumentiert auf den Wiki-Seiten vom Free Radios-Projekt. Die haben da auch bei der Umsetzung sehr gut geholfen. Der Free Radios-Server selber ist ein bisschen komplexer einzurichten, weil er eben auch relativ viel kann. Ich gebe als erstes die Clients des Free Radios-Servers an und das sind eben die Switche. Ja, und ich hatte ja schon gesagt, die Switche müssen sich selber eben beim Radioserver per Passwort anmelden und die trage ich eben einzeln in der Radius-Konfiguration in der Clients.conf ein und kann da eben auch noch Namen vergeben, sonst wird eben nur die IP-Adresse gelockt zum Beispiel. Dann habe ich Authentifizierungsmethoden, die ich auf dem Radioserver einschalte über eine Konfiguration, wie zum Beispiel CHAP und EAP, und habe eben auch die Möglichkeit, LDAP-Server so anzugeben, dass sie redundant abgefragt werden. Das heißt, ich habe jetzt hier LDAP 1 und LDAP 2 angegeben. Die beiden sind natürlich in der Master-Master-Replikation aufgesetzt, sodass also einer von den beiden LDAP-Servern ausfallen kann und dann jeweils der andere auch noch gefragt wird. Ich kann auch in den Switchen üblicherweise mehrere Radioserver ansetzen, eintragen, sodass ich also auch an der Stelle schon eine Redundanz aufbauen kann und immer eine Ausfallsicherheit habe. Ja, und für die Überprüfung des Passworts habe ich dann die beiden Methoden CHAP und ERP. Die LDAP-Anbindung gestaltet sich dann so, dass man halt wie üblich bei einer LDAP-Anbindung den Server eingeben muss, SpaceDN, also da, wo ich die Suche starte, einen Filter. Und hier sieht man schon, dass eben nicht nur nach dem Common Name gesucht wird, sondern eben auch nach der MAC-Adresse. Und diese Prozent, geschweifte Klammer auf, Variablen sind eben Variablen, die der Radioserver aus dem Request bekommt, den der Switch sendet. Das heißt, ich habe entweder einen Usernamen, also ich bekomme vom Switch den Usernamen geschickt und das ist entweder der Common Name aus dem Zertifikat oder eben die MAC-Adresse. Und deshalb suche ich eben in einer Abfrage nach CN, was normalerweise der Hostname ist, oder nach der MAC-Adresse. Dann gibt es noch verschiedene Attribute für die LDAP-Verbindung. Und der letzte Eintrag ist noch interessant, Dictionary Mapping. Da wird definiert, wie die Attribute aus dem LDAP auf die Attribute im Radius, in der Radius-Antwort zum Beispiel gemappt werden oder im Radius-Request. Das heißt, der Radioserver hat halt intern auch Attribute und über dieses Attribut-Mapping kann ich halt festlegen, wie bestimmte Eigenschaften übersetzt werden. Und da ist eins wichtig, dass ich sage, ein Check-Item, das heißt ein Attribut, was der Radioserver überprüft, nämlich das Klartext-Passwort aus meinem CHAP-Verfahren, ist die MAC-Adresse im LDAP. Das heißt, hier habe ich die Übersetzung von dem Klartext-Passwort, was ja der Switch bei der CHAP-Authentifizierung zum Radioserver schickt, mit der MAC-Adresse. Es ist natürlich andersrum, ich erzähle gerade ein bisschen Blödsinn. der Radioserver braucht das Klartext-Passwort, um das CHAP-Passwort, was der Switch schickt, in diesem Challenge-Response-Verfahren zu überprüfen. Ja? Und dafür nehme ich hier an der Stelle die MAC-Adresse aus dem LDAP. So rum wird dann auch ein Schuh draus. Bei EAP, das heißt bei Authentifizierung mit Zertifikaten, sieht es dann so aus, dass ich hier verschiedene EAP-Methoden anwenden kann. Da gibt es halt auch PAP, MS-CHAP-V2 genannt, was mit einem äußeren und einem inneren Tunnel arbeitet. Das sind alles Verfahren, die Sache noch sicherer machen sollen, gerade im WLAN-Bereich. Ich habe mich jetzt hier auf den einfachen Tunnel EAP-TLS konzentriert. Die anderen EAP-Verfahren kann man eben auch im FreeRadius-Wiki ganz gut nachlesen. Zertifikate werden in einem CERTS-Unterverzeichnis vom FreeRadius-Konfigurationsverzeichnis abgelegt. Da drin hat man üblicherweise auch ein Makefile, was die ganze Zertifikatsinfrastruktur erstellen kann. Das heißt, je nach Distribution, sage ich jetzt mal. Das Makefile erlaubt halt für Server und Teilnehmer Zertifikate zu erstellen. Und ich habe an der Stelle so eine kleine Konfigurationsdatei, die ich ganz einfach benutzen kann, um neue kleine Zertifikate auszustellen. Ich muss ja für den Anwendungsfall keine Zertifikate benutzen, die von einer offiziellen Trust-Stelle oder einem Trust-Center erstellt worden sind. Die Zertifikate benutze ich ja nur intern bei mir im Netz, um meine Teilnehmer zu authentifizieren. Ja, da ist es natürlich auch so, dass ich vorher mein CA-Zertifikat, was ich dafür nutzen kann, zum Teilnehmer hinbringen kann und sagen kann, nutze das jetzt hier für deine Netzwerkverbindung 802.1x. Dann kann ich in einer Datei namens Users noch statische Defaults setzen und da wir hier den Radioserver nur nutzen, um LAN-Teilnehmer zu authentisieren und in WLANs zu stecken, kann ich halt gleich einen Tunneltypen angeben und einen Tunnel-Medium-Typen. IEEE 802 ist halt Ethernet und damit schickt der Radioserver dem Switch in seiner Antwort, sobald der Teilnehmer authentifiziert ist, eben diese Attribute immer mit. Und damit ist klar, der Teilnehmer soll in ein bestimmtes WLAN gesteckt werden. Und welches das ist, sehen wir hier gleich. Jetzt kommen wir zu OpenLDAP. In OpenLDAP brauche ich für meine Netzwerkteilnehmer die Radius-Profile-Objektklasse. In der Radius-Profile-Objektklasse sind halt Attribute definiert, die ich auf die Radius-Eigenschaften mappen kann. Und da gibt es das schöne Attribut und das eins der längsten LDAP-Attribute, die ich gesehen habe, nämlich das Radius oder die Radius-Tunnel-Private-Group-ID, die dann der WLAN-ID entspricht. Und ich habe im OpenLDAP halt auch die MAC-Adresse von meinem Teilnehmer drin. Und hier eben auch wieder achten auf die Schreibweise. Ich habe vorhin bei der Switch-Konfiguration angegeben, dass es durch Doppelpunkt getrennt werden soll und dann muss es hier natürlich genauso erfolgen und idealerweise auch alles in Kleinbuchstaben, weil der Switch das auch so schickt. Und im CN steht der Common Name aus dem Zertifikat. Das heißt, da ist ja üblicherweise der Hostname eingetragen, wenn ich im LDAP eben Rechner Netzteilnehmer ablege. Und so muss ich das dann eben auch im Zertifikat ablegen, was ich vorhin gerade erzeugt habe. Ein User-Passwort, also ein Eintrag im LDAP-User-Passwort brauche ich nicht, weil ich ja Maschinen authentifiziere und keine menschlichen Teilnehmer im einen Fall und weil das User-Passwort im LDAP ja üblicherweise schon verschlüsselt abgelegt wird, heutzutage SHH1, früher auch mal MD5 oder Crypt. Und damit ist eben kein CHAP möglich, weil bei CHAP, Challenge Response, ist es ja notwendig, dass der Radioserver das Passwort im Klartext vorliegen hat. Und über dieses Challenge Response-Verfahren eben ein je nach Session verschlüsseltes Passwort mit dem Switch austauscht. Die LDAP-Daten kann ich üblicherweise mit einem anonymen Bind abfragen, das heißt, da muss ich dem Radioserver keine LDAP-Credentials irgendwie übergeben, weil die Daten, die ich da abfrage, eigentlich unkritisch sind und das Ganze natürlich auch wieder in einem eigenen WLAN stattfinden sollte. Wie organisiere ich die Daten im LDAP? Üblicherweise eben in der Baumstruktur. Üblicherweise mit Organizational Units als Ordner. Wir haben das Projekt eben so aufgesetzt, dass ich eine Organizational Unit als WLAN-Container benutze. In dem Container ist dann diese Radius-Tunnel-Private-Group-ID gesetzt. Das heißt, die WLAN-ID ist dann immer für einen ganzen Teilbaum des LDAPs gesetzt. Und unterhalb dieser Organizational Unit habe ich dann die Host-Einträge, also meine Netzwerkteilnehmer. Und weil es in LDAP leider keine vernünftige Vererbung von Attributen gibt, gibt es da noch ein kleines Skript, was per cronjob alle 5 Minuten diese WLAN-ID auf die Einträge unterhalb der Organizational Unit verteilt. Und wenn ich einen Host-Eintrag verschiebe, also in andere Organizational Unit stecke, dann ändert sich die WLAN-ID, sprich der Teilnehmer kommt in ein anderes Netzwerk. So sieht das aus, wenn man eins der bekannten webbasierten LDAP-Admin-Tools nimmt. Ich habe hier Organizational Units, wie zum Beispiel für die Softwareentwicklung, wie für Gäste, wie für die IT, das heißt für die Infrastruktur in dem Fall, oder für Office, wo in dem Fall Windows-Laptops drin sind, die man halt auch gerne in einem eigenen Netz hat. Und der einzelne Eintrag sieht dann eben so aus, dass ich ein Common Name habe, wie den Hostnamen von diesem Laptop 12. Ich habe noch verschiedene Attribute, die halt zum Teil vorgegeben sind. Ich habe eine MAC-Adresse. Ich habe die Objektklasse, da ist eben das Radius-Profil dabei und das IEEE 802-Device, das heißt, das ist also auch ein Ethernet-Teilnehmer. Und ich habe am Ende unten meine WLAN-ID in dem Attribut Radius-Tunnel-Private-Group-ID und das ist hier die 2448. Das heißt, wenn der Laptop irgendwo ins Netz gesteckt wird, dann habe ich über meine Konfiguration erreicht, dass er automatisch im WLAN mit der Nummer 2448 landet. Und das ist halt das Office-Netzwerk. Ja, wir sehen oder haben gesehen oder werden sehen, wenn es jemand ausprobieren möchte, FreeRadius und OpenLDAP spielen hier sehr gut zusammen. Das einzurichten ist nicht besonders schwierig. Der Outcome oder das, was ich damit erreiche, ist halt, ich habe ein Netzwerk, was im Prinzip Plug and Play ist, auch wenn das ein doofes Wort ist. Ich kann mich halt mit meinem Laptop überall einstecken und bin automatisch im richtigen WLAN drin. Und ich kann das Ganze eben sicher machen, wenn ich die MAC-Adressen weglasse und überall Zertifikate einrichte. Alle modernen, auch Linux-Distributionen erlauben heutzutage die Authentifizierung per 802.1x. Das heißt, auch mit meinen Linux-Teilnehmern spiele ich da gut mit. Ich muss halt schauen, ob wirklich alle Netzwerkteilnehmer Authentifizierung per Zertifikat erlauben oder es möglich machen. Gegebenenfalls muss ich da eben doch noch auf die MAC-Adresse zurückgreifen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe jetzt noch gar nicht, wir haben noch ein bisschen Zeit. Dann können gerne Fragen gestellt werden. Ich habe mich jetzt hier auch zugegebenermaßen ein bisschen beeilt. Den Vortrag hatte ich schon mal in Chemnitz gehalten beim Linux-Tag. Wer da war, wird jetzt vieles wiedererkannt haben. Und da hatte ich aber eine Stunde Zeit, deshalb habe ich heute ein bisschen schneller gesprochen. Ich hoffe, es hat trotzdem jeder alles verstanden. Ich stehe natürlich gerne noch auch für Gespräche zur Verfügung. Ich werde heute noch den ganzen Tag auf dem Linux-Tag sein. Wir haben keinen eigenen Stand von der Heinlein Support, weil wir halt sowieso immer in Berlin sind. Ich bin heute Nachmittag drüben beim Open IT Summit noch mit einem kleinen Vortrag. Jetzt aber gleich genug der Werbung und vielen Dank fürs Zuhören.
Jo, vielen Dank. Wenn Fragen sind, stellt sie einfach. Am besten bitte an die Mikros rantreten. Und um eine Frage vorab schon mal zu beantworten, die Folien wird es in den nächsten Tagen zum Download geben über die Linux-Tag-Seiten.
Ja, also die gibt es einmal beim Linux-Tag zum Download und auch bei uns auf den Webseiten.
War der Vortrag so gut, dass es keine Fragen gibt?
Was passiert mit Gast, also wenn Gast sich in ein Netzwerk einloggt und der das Zertifikat nicht hat?
Also der Gast hat das.
Also es kommt ein Gast und der hat das Zertifikat nicht, um sich zu authentifizieren.
Na, ein Gast ist ja ein Teilnehmer, der im OpenLDAP nicht bekannt ist und der dann natürlich auch kein Zertifikat hat. Und der wird dann anhand der Switch-Konfiguration in ein vordefiniertes Gast-WLAN gesteckt, was dann natürlich auch entsprechend in meiner Netzwerkinfrastruktur so eingerichtet werden muss, dass es über die Firewall zum Beispiel nur Zugriff aufs Internet hat oder über einen Proxy auch nur auf ganz bestimmte Webseiten zum Beispiel. Ja, aber das muss man sich dann überlegen. Man kann halt die Gäste in ein eigenes WLAN stecken, die unbekannten Teilnehmer. Da kann ich natürlich auch alle möglichen Leute sammeln, die sich ins WLAN einklinken zum Beispiel. Und dann kann ich mit denen machen, was ich im Prinzip will als Netzwerkadmin. Netterweise haben sie dann eben vollen Internetzugang, je nachdem, wie so die Philosophie auch der Firma ist.
Ja, bitte. Wenn ich diesen ganzen Link nicht haben möchte und ich möchte einfach, dass die Kleinst
Genau, also wenn man den Aufwand scheut, Zertifikate zu verteilen und natürlich auch zu erneuern, ja, das muss man ja auch dran denken, Zertifikate für Teilnehmer haben üblicherweise eine begrenzte Laufzeit von einem Jahr oder so. Wenn man also diesen Verwaltungsaufwand vermeiden möchte und Teilnehmer per Benutzername und Kennwort anmelden möchte, hat man sicher die Möglichkeit, auf das CHAP-Verfahren zum Beispiel zurückzugreifen. Dann muss ich aber auch irgendwo das Teilnehmer-Kennwort im Klartext ablegen können, weil ja das Challenge-Response-Verfahren das Klartext-Passwort auch auf der Serverseite braucht, um es dann überprüfen zu können. Ja, also da muss man sich das mal überlegen. Es gibt ja auch so Projekte wie, ich weiß nicht, ob die noch aktiv sind, ChiliSpot oder ähnliches, die so ein WLAN-Netzwerk auch an einen Radioserver hängen, und da meine ich, ist sowas dann auch möglich. Auch über so eine Art Teilnehmertickets, wenn man jetzt ein WLAN-Café hat oder so, dann will man natürlich keine Zertifikate ausrollen für seine Gäste, die gerade mal einen Kaffee trinken, sondern dann hat man üblicherweise, wenn man es verkauft, üblicherweise so ein stundenbasiertes Passwort oder eben sowieso ein WLAN, was mehr oder weniger offen ist. Das ist jetzt hier aber nicht unbedingt Inhalt des Projektes gewesen. Da ging es ja um Büro-WLAN, wo man eben auch die Zertifikate eben verteilen konnte, weil die Verwaltung, Infrastruktur dafür schon da war.
Vielleicht gar keine Frage, sondern noch sogar eine Antwort auf das, was eben gefragt worden ist. Was man auch machen kann, man kann das PEAP-Verfahren verwenden. Wenn man im LDAP schon Samba-Passworte stehen hat, kann man auf die zurückgreifen und muss nicht unbedingt ein Klartext-Passwort nochmal in den LDAP legen. Also ist ein bisschen sicherer, aber...
Genau, das ist dieses MS-Chub V2.
Und das funktioniert auch hervorragend mit allen möglichen Devices, wie auch iPhones, Windows, Clients etc. pp. Und man kann es über WLAN genauso anbinden, das geht dann ziemlich einfach, und das Gleiche funktioniert auch zum Beispiel mit einer IPsec-Authentifizierung, wenn man das machen
und
will.
Und dann hat man halt auch eine Benutzerauthentifizierung, wenn man dann ja üblicherweise den Benutzer-Account nimmt mit dem Samba-Passwort, also dem NT-Passwort-Eintrag, und dann hat man keine Geräteanmeldung mehr, sondern eben eine benutzerbasierte Anmeldung, der sich dann eben auf mehreren Geräten mit seinem Benutzernamen und Kennwort anmelden kann.
Und was vielleicht auch noch ein Hinweis ist, man kann bei den Mac-basierten Sachen auch auf die DHCP-Einträge, die man auch im Samba ablegen kann, im LDAP ablegen kann, zurückgreifen.
Genau.
Muss man ein bisschen tricksen mit den VLAN-IDs, dass man die dann den Netzen zuweist, aber das kann man mit einem kleinen Skript schnell machen.
Ja, also oder andersrum, wenn ich halt die MAC-Adresse im LDAP habe, kann ich die Information natürlich auch wiederum für meinen DHCP-Server verwenden.
Genau.
Und dann gleich nicht nur die WLAN-ID zuweisen, sondern über den DHCP-Server natürlich auch die richtige IP-Adresse aus diesem Subnetz für dieses WLAN. Ja? Also das passiert natürlich in dem Projekt jetzt auch, ist aber auch ein bisschen außerhalb von dem Vortrag jetzt, wie ich den DHCP-Server da anbinde.
Und wenn man dann die Authentifizierung schon über Benutzer macht, dann kann man auch gleich noch deren Gruppen zu ranziehen, um sie zum Beispiel auch bestimmten WLANs zuzuteilen.
Genau. Also da man kann ist man halt, viel Magic ist halt machen, sehr wenn flexibel. Man da ein bisschen
drin steckt.
Genau. Also wenn man eher die Teilnehmer anhand der Mitarbeiter unterscheiden möchte und nicht anhand der Geräte, dann würde ich wahrscheinlich die Mitarbeiter in Gruppen stecken und den Gruppen dann ein entsprechendes WLAN zuweisen. Auch das ist natürlich möglich.
Ich sehe keinen mehr da. Doch noch.
Wie ist es mit dem Treiber ausgelegt? Also wenn ich mit einem Wort falsch wird auf meine WLAN-ID, wie lange geht es weiter so?
Ja, das lässt sich auf den Switches einrichten, wie lange der Port freigegeben ist für den Teilnehmer. Üblicherweise wird der Port natürlich sofort gesperrt, wenn der Link down ist. Das heißt, wenn ich mich ausstöpsle, ist der Port gesperrt und der Nächste, der sich einstöpselt, muss sich neu anmelden. Und dann kann man noch Timeout setzen, wann sich der Teilnehmer neu authentifizieren muss. Und da setzt man dann so Werte von 1 oder 2 Stunden an. Das passiert ja bei zertifikatsbasierter Authentifizierung oder anhand der MAC-Adresse dann automatisch. Da fragt der Switch einfach noch mal kurz nach. Teilnehmer, bist du es immer noch sozusagen? Bei passwortbasierter Authentifizierung, weiß ich es jetzt gar nicht, wahrscheinlich wird der Benutzer dann noch mal neu gefragt. Genauso gibt es natürlich ein Timeout, wenn der Teilnehmer nicht authentifiziert wurde. Das heißt, auch Gäste werden dann regelmäßig neu überprüft, um dann eventuell im Fehlerfall den Gast halt dann doch wieder in ein korrektes WLAN zu stecken. Ich habe natürlich manchmal auch einen Ausfall, manchmal war die Antwort nicht ganz korrekt. Ich habe vielleicht in meiner LDAP-Einrichtung oder in meinem LDAP-Eintrag noch einen Fehler, einen Tippfehler einer MAC-Adresse oder ähnliches und der Teilnehmer landet dann plötzlich im Gast-WLAN und dann möchte ich natürlich auch nach einer gewissen Zeit dann nochmal eine Rückfrage haben, um dann das korrigieren zu können.
Sonst noch irgendwelche Wortmeldungen? Okay, dann vielen Dank.
Robert. Vielen Dank fürs Zuhören.